Und irgendwann, nachdem klar war, dass ich selber persönlich erfolgreich bin, das war ich sehr schnell, habe ich versucht, mit den Dingen, also mit dem Geld, das ich verdient habe, Dinge zu tun, die halt irgendwie auch was Positives auslösen, aber immer in einer Win-Win-Situation. Wenn ich das gleiche Ziel verfolge, verfolge ich auch ein Ziel für mich. Das ist, glaube ich, die Basis für erfolgreiche Zusammenarbeit grundsätzlich. Und auch da ist es mit gutem Beispiel vorangehen und schauen, hey, es gibt eine Challenge, die kann man bewältigen, da kann man durch. Es gibt Krisen. Ich gehe auch jetzt durch viele Krisen durch, obwohl man sagen kann, wieso hat denn der Krise, dem geht's gut, der hat alles, braucht doch eh nichts machen. Nein, das sind Krisen, weil ich lebe jede einzelne Krise mit meinen Gründern in den Firmen mit.
Den Hansi Hansmann kennen die meisten von euch sehr wahrscheinlich als einen der erfolgreichsten Business Angels Europas. Ihr habt den Hansi in den letzten Wochen auch sehr persönlich kennenlernen dürfen. Einerseits in seiner Rolle als Mentor für seine Founder in den Startups, in denen er investiert hat, aber andererseits auch einfach einmal als Mensch, als sehr sympathischen, angreifbaren Menschen und vor allem auch als Familienvater. Was ganz spannend war, war mit dem Hansi über seine Kindheit und Jugend zu sprechen, über die Jahre, die ihn am allermeisten geprägt haben. Und dort vor allem sein Vater, wo er früh gelernt hat, Wettbewerb zu betreiben, wo er früh gelernt hat, sich weiterzuentwickeln, wenn es ihn umhaut, wieder aufzustehen und wo er sehr früh, vielleicht bis hierhin, seine wichtigste Erfolgsformel entwickelt hat, nämlich im Leben und vor allem im Business immer eine Win-Win-Situation herzustellen.
Was mich im Moment am meisten beschäftigt, ist meine 4-jährige Tochter. Ich überlege mir tatsächlich, wie ihre Zukunft ausschaut, wie sie als erwachsener Mensch leben wird und wie sie als erwachsener Mensch leben kann und was ich jetzt dazu machen kann, um ihr ein Leben zu ermöglichen, wo sie selbstbestimmt als Frau das machen kann, was sie will, unabhängig von ihrem Geschlecht eben, wo sie vielleicht auch noch die Natur so genießen kann, wie ich das jetzt mache und wo sie möglichst in Frieden lebt. Das sind so 3 Bereiche. Das ist sozusagen, dass sie eigene Entscheidungen treffen kann, die geschlechtsunabhängig sind, dass sie die Natur genießen kann und dass sie in Frieden lebt. Das mit dem Frieden kann ich sehr wenig beeinflussen. Die ersten 2 Sachen kann ich ein bisschen beeinflussen, das tue ich. Seit ich eine Tochter habe, investiere ich zumindest mit einer großen Priorität in Gründerteams, die divers sind, wo also zumindest eine Frau dabei ist. Das ist nicht immer ganz einfach, ist vor allem in Österreich schwierig, weil es relativ wenig gemischte Gründerteams im Technologiebereich gibt. Aber ab und zu gelingt das. In anderen europäischen Ländern ist das leichter. In Spanien habe ich 7 Investments, davon sind 6 mit einem weiblichen CEO. Also dort ist mir das gelungen. Und das Zweite, was ich tun kann, ist, dass ich natürlich Klimaaktivitäten, die in die richtige Richtung gehen, unterstütze. Das tue ich sehr aktiv, auch tatsächlich mit Geld, weil ich glaube, dass das für meine Tochter wichtig ist. Und das Allerwichtigste natürlich ist, was ich mir immer wieder stelle, was kann ich tun, um sie darauf vorzubereiten? Wie kann ich sie zu einem möglichst unternehmerisch denkenden Mensch, der selbstständig nachdenkt, selbstständige Entscheidungen trifft, erziehen? Und das versuche ich auch jetzt mit den 4 Jahren schon in diese Richtung zu bringen.
Was für eine schöne Frage, Hansi, die du mitgebracht hast. Danke. Nimm mich nochmal mit in dem Kontext, vielleicht sogar, wenn wir nochmal rauszoomen, auf Diversität und auf das große Ganze schauen. Ich habe verstanden, deine Tochter hat da viel nochmal verstärkt in den letzten Jahren. Aber jetzt bist du ein Mensch, der viel Lebenserfahrung hat und schon sehr lange auch an das große Ganze denkt. Was hat denn das generell mit dir und deinem Lebensweg zu tun, wenn du so zurückschaust, warum dir das so wichtig ist und vielleicht wichtiger als anderen Menschen?
Das kann ich nicht wirklich beantworten. Das ist wahrscheinlich eine Folge von vielen Dingen, die in meinem Leben passiert sind im Laufe der Zeit. Ich habe sehr, sehr viel erlebt. Ich habe in unterschiedlichen Ländern gearbeitet und gelebt, in unterschiedlichen Kulturen versucht, mich zu behaupten und erfolgreich zu werden. Da nimmt man ganz automatisch viele Dinge mit und kriegt vielleicht einen weiteren Horizont. Und irgendwann, nachdem klar war, dass ich selber persönlich erfolgreich bin, das war ich sehr schnell, und erfolgreich heißt für mich eigentlich, was Geld betrifft, ich habe keinen sehr hohen Erfolgslevel, was Geld betrifft. Ich lebe jetzt nicht viel anders wie vor 30 oder 40 Jahren. Habe ich versucht, mit den Dingen, also mit dem Geld, das ich verdient habe, Dinge zu tun, die halt irgendwie auch was Positives auslösen, aber immer in einer Win-Win-Situation. Das ist ganz wichtig. Ich glaube nicht, dass man zum Beispiel philanthropisch tätig sein kann und sagen, okay, das ist super, dass ich philanthropisch bin. Irgendwann verliert man da vielleicht die Motivation. Ich persönlich bin sehr kompetitiv, habe einen Spieltrieb, und ich habe versucht, diese zwei Dinge zu vereinen. Sprich, ich unterstütze Gründer dabei, dass sie erfolgreich werden. Im Moment gemischte Gründerteams nach Möglichkeit. Das macht mir wahnsinnig viel Spaß. Das ist gut für die, weil die kriegen von mir nicht nur Geld, sondern sie kriegen von mir unternehmerische Hilfe, Kontakte, Netzwerk, viel Erfahrung. Was ich alles in meinem Leben erlebt habe, kann ich weitergeben. Und wenn das erfolgreich wird, dann gewinne ich auch. Erstens werden die Unternehmer erfolgreich, und zweitens, wenn die Company irgendwann einmal mehr wert ist als das Geld, das man hineingesteckt hat, dann habe ich das Gefühl, ich habe dieses Spiel gewonnen. Und das ist sozusagen eine Win-Win-Situation. Und ich versuche im Leben immer so Win-Win-Situationen zu finden, wo Interessen aligned sind, wo das, was der andere will, wenn ich das gleiche Ziel verfolge, verfolge ich auch ein Ziel für mich. Das ist, glaube ich, die Basis für erfolgreiche Zusammenarbeit grundsätzlich.
Jetzt schaust du auf ein sehr erfolgreiches Leben zurück. Ich finde das Gedankenexperiment gerade super spannend. Deine Tochter ist jetzt gerade 4 Jahre. Stell dir mal vor, in ungefähr, weiß nicht, ob ich es genau hinkriege, aber 65, 70 Jahren, wenn deine Tochter in deinem Alter ist und auf ein erfolgreiches Leben zurückschaut, auf ein für sie erfolgreiches Leben, was glaubst du, wird sie dir wahrscheinlich nicht mehr, aber ihren Kindern und ihren Enkelkindern und ihren Partnerinnen und Freundinnen dann erzählen. Wann war es für sie ein erfolgreiches Leben?
Das ist, glaube ich, unmöglich zu beantworten, weil ich nicht weiß, in welche Richtung sich die Talente meiner Tochter entwickeln werden. Es kann ja sein, dass sie eine Künstlerin ist und ein künstlerisches Leben führt. Dann ist sie, wenn sie 70 ist, wird sie zurückdenken vielleicht auf das, was sie gemalt hat, was sie geschrieben hat oder was sie geschauspielert hat. Und das werden die Erfolge definieren. Es kann sein, dass sie eine Business Lady wird, dann sind eher die geschäftlichen Erfolge wichtig. Es kann sein, dass sie philanthropisch tätig ist. Dann ist, wem hat sie geholfen? Was ist daraus entstanden? Das ist ganz schwer jetzt zu beurteilen, weil das hängt tatsächlich erstens von ihren Talenten ab, die man noch nicht so genau erkennen kann jetzt. Und zweitens, ob sie genau aus diesen Talenten, die sie hat, auch etwas macht und was sie daraus macht.
Und das verstehe ich total. Und gleichzeitig habe ich vorher rausgehört, so ein gewisses unternehmerisches Denken ist dir wichtig, dass du ihr vorlebst und mitbringst. Was wünschst du ihr auf einer Metaebene? Und jetzt wissen wir alle ja nicht einmal, was nächstes Jahr passiert in Zeiten wie diesen. Und trotzdem aus deiner Lebenserfahrung, was wünschst du deinen Liebsten und vor allem deiner Tochter, worauf sie auf einer Metaebene, und da ist nur unwichtig, ob sie Künstlerin, Unternehmerin oder Profifußballerin war, was wünschst du ihr am allermeisten?
Ah, natürlich wünscht man seinen Kindern immer, dass sie, das ist jetzt sehr allgemein gedacht, dass sie ein glückliches Leben führt, dass sie Familie, Freunde um sich hat, mit ihrer Umgebung harmonisch im Einklang lebt. Das sind sicher die allerwichtigsten Dinge, weil alleine als Eremit werden nur die allerwenigsten glücklich. Das ist sicher ganz wichtig.
Wann bist du glücklich, Hansi?
Ich bin schon glücklich, wenn ich in der Umgebung meiner Familie, meiner Tochter, meiner Frau, meiner Freunde, sehr viele meiner Gründer, wo ich investiert bin, sind Freunde von mir, wenn ich mit denen zusammen Zeit verbringe und Spaß miteinander habe, dann bin ich schon am allerglücklichsten, ja, das muss ich schon sagen.
Also die
Und
Beziehung
natürlich
ist
auch,
wichtig.
ich muss schon dazu sagen, auch wenn was weitergeht in dem, wenn man sich ein Ziel setzt, jetzt unternehmerisch zum Beispiel, und sagt, man möchte gern ganz bestimmte Ziele erreichen, sei es jetzt ganz banal ein Sales Forecast oder sei es, dass man ganz bestimmte andere Ziele mit einer Firma erreichen will, und mit meiner Hilfe oder mit den Ratschlägen, die ich vielleicht auch dazu geben kann, erreicht die Firma dann diese Ziele, das macht einen schon glücklich. Da geht es nicht um Geld, da geht es darum, ist dieses Ziel erreicht, das ist echt super, das ist für sich ein Erfolg. oder dass ein Produkt fertig ist und rechtzeitig auf den Markt kommt, oder dass sehr viele User sagen, wow, das ist super, das gefällt mir und die verwenden das auch. Das sind Dinge, die meine Gründer glücklich machen, die machen mich auch glücklich.
Aber das, was ich vor allem raushöre, ist die menschliche Beziehung.
Unbedingt, ohne menschliche Beziehung läuft gar nichts.
Egal ob privat oder im Business.
Genau.
Vielleicht machen wir noch einen Ausflug hier gerade, aber es geht mir ja viel mehr um deine Frage. Aber wir haben ja vor kurzem ein privates, schönes Gespräch gehabt, wo leider kein Mikro mitgelaufen ist, zu den Co-Founder-Clashes, wie auch da das Beziehungs-Konfliktthema so essentiell ist, um es erstens einmal miteinander gut zu haben, aber aufbauend darauf auch wirklich erfolgreich miteinander zu sein. Aber lass mich vorher noch eine Frage stellen. Es geht ja darum, gerade jetzt eine Zukunft mitzugestalten und als Impact-Leader, um in unserem Impact-Lab-Wording zu bleiben, voranzugehen und Role Model zu sein, damit Menschen wie deine Tochter, und by the way, meine Kinder sind ähnlich alt, 6 und 4, und das dritte gerade am Weg, wichtig ist, denen noch einen Nährboden zu liefern. Und jetzt höre ich bei dir raus, es ist vor allem Beziehung. Was hast du gelernt aus deinem Leben? Weil das ist auch so ein großes Buzzword, ja, Relationships und Beziehung. Und by the way, vor kurzem im Impact Club haben wir diesen Golden Circle, den du bestimmt kennst, von Simon Sinek weiterentwickelt. Mhm. Der spricht ja vom Why, dass du dort startest, Start with Why, gutes Buch dazu. Dann erst das How und dann erst das What, so wie du gerade gesagt hast, ob meine Tochter jetzt Künstlerin, Unternehmerin oder was auch immer ist, aber damit es ihr Freude macht und Sinn macht und sie in irgendeiner Form wirken kann, im Sinn von ihre Talente und Begeisterungen ins Leben bringen kann. Und was uns so bewusst geworden ist, und vielleicht ist das eh dem Simon Sinek auch klar, ich habe es ihm auch schon auf LinkedIn geschrieben, vielleicht will er es ergänzen in einer nächsten Auflage, ist ein weiterer Kreis, nämlich das Who. Mit wem? Und da gibt es ja spannende Statistiken dazu, vielleicht kannst du das aus deiner Erfahrung auch bestätigen, dass Menschen oft mindestens so wichtig ist, mit wem sie arbeiten, als eigentlich was oder sogar woran sie gerade arbeiten. Und das genauso in Co-Founder-Teams oder C-Level-Teams essentiell ist, dass diese menschliche Ebene passt, weil sonst kannst du die smartesten Leute, die schnellsten, die produktivsten haben, dann wird es irgendwo einen Punkt geben, wo das Ego stärker wird, wo jemand nicht mehr gern kommt, wo jemand vielleicht verletzt oder gekränkt wird. Worauf ich hinaus will, ist, nimm uns mal mit von deiner Lebenserfahrung für uns Impact Leader, ein, zwei Generationen dahinter, aber auch die, die vorangehen für die nächsten Generationen. Was war in deinem Leben so essentiell, um gute Beziehungen zu entwickeln, aber auch halten zu können über lange Zeit?
Vielleicht noch zuvor, was du gesagt hast, zum Simon Sinek, den ich sehr schätze, aber für diese Erkenntnis braucht man den eigentlich nicht dazu, dass die Leute, dass den Leuten wichtiger ist, mit wem sie zusammenarbeiten, als woran sie arbeiten. Ganz klar, sie verbringen 6, 7, 8, 9, 10, 12 Stunden mit den Arbeitskollegen. Es ist ganz, ganz wichtig, dass diese Beziehung stimmt. Und zu deiner eigentlichen Frage, in meinem Leben war ganz eindeutig meine Beziehung zu den Eltern extrem wichtig. Ich habe eine sehr gute Beziehung gehabt. Ich habe mich sehr geliebt gefühlt, eine sehr ausgeglichene Kindheit. Ich bin Einzelkind. Die Beziehung, die nicht nur von Liebe geprägt war, die habe ich natürlich gespürt, sondern auch vom Wettbewerb mit meinem Vater. Mein Vater hat mit mir sehr viel Zeit verbracht an Wochenenden und an Abenden, obwohl er einen intensiven Job gehabt hat, hat er sich diese Zeit immer genommen. Aber so ziemlich alles, was wir beide gemacht haben, sei es im Sport oder sei es intellektuell, war ein Wettbewerb. Und das hat schon begonnen mit 5, 6, 7, 8 Jahren. Wir sind um die Wette gelaufen. Und wenn ich heute ein Handicap von 50 Meter gehabt habe und er ist halt 100 Meter gelaufen oder noch weiter. Aber es ging immer darum, wer kommt als Erster ins Ziel? Oder intellektuelle Sachen. Er hat mir Fragen gestellt. Wir sind über die Straße gegangen und er hat gesagt, wir sind an dem Haus vorbeigegangen. Wie viele Stockwerke hat das gehabt? Oder wie viele Fenster war da? Was schätzt du? Was schätze ich? Wer ist näher dran? Wie viel Flüssigkeit passt in dieses Gefäß rein? Was glaubst du? Das hat schon ein sehr kompetitives Gen in mir geweckt, ganz früh. Ich habe es halt gehasst zu verlieren, muss ich sagen. Das ist nicht immer so toll angekommen dann in der Schule, aber das hat mich mein Leben lang begleitet und das habe ich immer noch. Das heißt, es macht mir Spaß, Dinge zu machen, aber ich möchte auch unbedingt gewinnen in einem Wettbewerb. Wobei der Wettbewerb zum Beispiel beim Sport, den ich bis vor relativ kurzer Zeit noch sehr intensiv betrieben habe, Radfahren oder Laufen, halt immer gegen mich persönlich gegangen ist. Ich habe meine Radzeiten auf bestimmten Steigungen am Berg halt immer verglichen mit dem Vortag, mit der letzten Woche, mit dem letzten Jahr, vor 5 Jahren, vor 10 Jahren und ähnliche Dinge mehr. Ich wollte eigentlich immer schauen, wie kann ich besser werden, was kann ich dazu machen. Und ich war immer sehr neugierig. Das ist auch etwas, was ich, glaube ich, von meinem Vater vor allem gekriegt habe. Neugier auf Dinge, wie sie funktionieren, um sie zu verstehen. Ich bin ja ein ganz starker Anhänger der Theorie, dass man eigentlich bis zu seinem Lebensende neugierig sein sollte. Weil im Moment, wo man aufhört, neugierig zu sein, stirbt man auf eine gewisse Art und Weise. Und das kann jetzt mit 80 oder 70 sein, es kann aber theoretisch auch mit 50 oder 40 oder 30 sein. Wenn du aufhörst, neugierig zu sein, wenn du dich nicht mehr interessierst dafür, was um dich herum passiert und was Neues, dich nicht damit beschäftigst, steigst du so irgendwie so ein bisschen aus dem Leben aus. Daher ist es auch so wichtig, dass jemand wie ich in der Pension, unter Anführungszeichen, in der ich ja theoretisch seit vielen Jahren schon bin, etwas macht, was diese Neugier befriedigt. Ich lerne ja jeden Tag was Neues dazu. In jedem Gespräch mit einem Gründer oder mit einem Mitarbeiter eines meiner Startups lerne ich was Neues dazu. Und ich bin nach wie vor extrem neugierig und will das auch wissen. Und die Grundlagen dafür habe ich ganz sicher in meiner Beziehung zu meinen Eltern gehabt. Vor allem zu meinem Vater, aber auch zu meiner Mutter, die halt immer dann, wenn ich mit meinem Vater gestritten habe, was sehr oft der Fall war, weil immer, wenn es um Wettbewerb geht, da geht es ja, wer war Erster und wer hat gewonnen oder wer hat dieses und jenes gemacht, war dann die Mama diejenige, die halt den Streit dann geschlichtet hat und gesagt hat, ihr habt euch eh lieb, jetzt machen wir wieder normal weiter. Aber es war wirklich sehr viel Wettbewerb da. Wir haben zum Beispiel in der Sonntags-Kronenzeitung gibt es ein einseitiges Kreuzworträtsel. Das Highlight des Sonntags war, dass ich so, ich glaube so ungefähr ab 9 oder 10 Jahren war das, dass ich 2 Kronenzeitungen gekauft habe und wir haben dieses Kreuzworträtsel jeweils um die Wette mit Stoppuhr gemacht. Und irgendwann so mit 13 oder 14 war dann halt meistens ich derjenige, der das gewonnen hat. Und ich kann mich erinnern, dieses Kreuzworträtsel, so in 6, 7 Minuten war das eigentlich fertig, komplett. Oh. Ich habe Kreuzworträtsel machen können, so wie aus dem FF. Wenn man das jahrelang macht, dann lernt man es eben wie alles, was man sehr oft und lang macht.
Und das ist gerade schön, was du sagst, Hansi, fass gerade mal zusammen für alle, die uns zuhören und versuch es ein bisschen zu ordnen. Auf deine Eingangsfrage, was du für deine Tochter tun kannst, hast du jetzt aus der anderen Rolle, nämlich als Sohn von deinen Eltern, eine Antwort gegeben. Die schlage ich mal vor, loggen wir mal ein, so als erste Antwort auf deine Frage. Was kann das Allerwichtigste sein für meine Tochter? Und da ist jetzt ganz klar für mich rausgekommen, die Beziehung zu ihren Eltern. Also da zu sein, da Raum zu haben, sie zu bestärken. Und ich schließe gleich noch eine Frage an diesen ersten Punkt. Du hast gesagt, Nummer 1 war immer Liebe bei deinen Eltern und dann war aber gleich einmal der Wettbewerb. Und jetzt komme ich selber aus dem Hochleistungssport und auch aus einer Unternehmerfamilie und kenne das Wettbewerbsdenken sehr gut und mache oder habe in meinem Leben unterschiedliche Erfahrungen gemacht, wo das ein Ausdruck von Liebe sein kann oder miteinander geht, aber ich habe sehr wohl auch erlebt, dass Wettbewerb Liebe untergraben kann oder challengen, nennen wir es mal so. Wie hast du das erlebt? Wo war dann vielleicht ein Punkt überschritten, wo du als Kind oder Jugendlicher dann das Gefühl gehabt hast, da leidet jetzt vielleicht eine gewisse Beziehung, wenn ich im Wettbewerb nicht performe oder ich bin davon abhängig, schnell zu sein oder zu gewinnen, im Sinne von auch meinem Vater vor allem nahe zu sein?
Das war tatsächlich der Fall und das war genau mit meinem Vater. Mein Vater hat mich auch intellektuell sehr stark herausgefordert in Diskussionen über irgendwelche Dinge. Das heißt, wir haben in den Nachrichten was gehört und in der Zeitung was gelesen und er hat einfach irgendein Fakt auf den Tisch gebracht und wollte mit mir darüber diskutieren. Und ich bin dabei auch immer besser geworden. Konnte mich gegen meinen Vater aber mit 14 oder 15 eindeutig nicht behaupten. Der war einfach richtig gut. Er war anwaltlich tätig und hat viele Prozesse geführt und hat schon vom Berufswegen immer recht haben müssen. Es war extrem schwer, gegen ihn anzukommen. Und ich habe gemerkt, so mit 14, 15, das geht einfach nicht. Also ich kann gegen ihn nicht gewinnen. Und das hat mich ein bisschen fertig gemacht, weil das ist dann letztendlich tatsächlich in lautstarken Streitereien ausgeartet. So zum Beispiel, ich habe gemeint, das wäre ein weißer Tisch, weil ich eigentlich nur was sagen wollte, damit er mir mal recht gibt. Und mein Vater hat den Tisch angeschaut und hat gesagt, naja, der wirkt auf den ersten Tisch weiß, aber eigentlich, wenn man genau hinschaut, und dann hat er irgendwelche Gründe gefunden, warum das kein weißer Tisch war, das hat mich echt fertig gemacht. Ich habe dann so mit, ich würde sagen so mit 15 ungefähr, aufgehört, mit ihm zu diskutieren. Ich habe diese Diskussionen nicht nur nicht gesucht, sondern ich bin ihnen sogar ausgewichen. Und erst wieder so mit 19, 20, aber dann auf einer anderen Ebene, weil ich mir meiner eigenen Stärke dann natürlich viel mehr bewusst war, dann war das auch gar kein Problem mehr. Dann waren die Diskussionen auch nicht mehr von Wettbewerb geprägt, wer in einer Diskussion unbedingt gewinnen muss. Das war es zumindest für mich so mit 13, 14, 15 ganz stark. Mein Vater, glaube ich, unbewusst, der hat einfach automatisch grundsätzlich immer gesagt, ganz egal, was es ist, er muss einfach recht haben. Er war ihm so gestrickt und dem ist das gar nicht aufgefallen. Und so 5, 6 Jahre später war dieses Problem vom Tisch. Aber ich habe es tatsächlich damals gemerkt, es hat mich ein bisschen belastet und ich habe ganz bewusst bin ich diesen Diskussionen dann ausgewichen.
Jetzt könnte man Was wäre wenn spielen, wenn dein Vater da anders drauf gewesen wäre oder dann eine Stufe runtergegangen wäre von diesem Wettbewerbsgas. Erkennst du die Zusammenhänge, wie erfolgreich du in deinem Leben geworden bist, auch deswegen, obwohl es nicht immer angenehm war?
Ich glaube schon, dass mich das sehr gut vorbereitet hat auf das, was ich später gemacht habe. Ich habe erstens gelernt, gut zu debattieren und meinen Standpunkt gut zu verteidigen. Ich habe aber auch gelernt, einer Diskussion aus dem Weg zu gehen, wenn es dabei nichts zu gewinnen gegeben hat.
Da kommt vielleicht auch das Win-Win her, warum dir das so wichtig ist und warum du das so vorlebst auch. Was, und jetzt können wir sagen, Vater-Sohn-Beziehung ist wahrscheinlich nochmal eine andere als Vater-Tochter. Was möchtest du und machst du vielleicht auch schon anders, als es dein Vater gemacht hat, um deiner Tochter die bestmögliche Zukunft zu ermöglichen?
Naja, also den Teil Liebe, den gebe ich ihr hundertprozentig. Ich bin sogar relativ schlecht darin, ihr Grenzen aufzuzeigen, weil wenn man Grenzen aufzeigt, ist man halt nicht immer nur ganz lieb. Und da tue ich mir schwer, nicht immer ganz lieb zu sein. Ich gebe das offen zu.
Ist es so, Hansi, ist es Fakt oder Interpretation, dass Grenzen aufzeigen Liebesentzug oder Mangelliebe ist?
Nein, Liebesentzug nicht, aber es ist schwer, jemandem zu sagen, ich sage jetzt ein Beispiel, man kann jemand lieb dazu überreden, ein 3- oder 4-jähriges Kind die Zähne zu putzen. Aber wenn es die Zähne nicht putzen will, dann musst du irgendwann aufhören, lieb zu sein und dann bist halt nicht mehr lieb und musst trotzdem versuchen, dem Kind die Zähne zu putzen, weil ohne Zähne putzen gibt es halt kein Schlafen gehen. Das sind so Momente, wo das mit dem Liebsein schwieriger wird.
Ich finde das gerade spannend, weil ich war mit meiner Frau gerade vor 2 Wochen beim Elterngespräch bei uns im Kindergarten und unser Luisa ist auch 4 Jahre und die testet Grenzen ordentlich. Ich weiß nicht, wie es da bei euch gerade ist, aber das ist gerade diese Phase.
Total.
Und manchmal geht es mir auch mit meinem dahinschmelzenden Papa-Herz so, na dann lasst das halt und dann nimmt sie sich halt nur Schokolade oder darf das Video mal ein paar Minuten länger schauen, wobei wir da sehr streng sind. Und gleichzeitig war das so spannend, von der Pädagogin das Feedback zu bekommen. Eigentlich ist dieses Grenzen kennenlernen dürfen auch so ein Schrei nach Aufmerksamkeit und Liebe. Also in unserem Erwachsenenkopf ist es so, ich stoße dir jetzt vor den Kopf und hier ist aus und bin ich böse vielleicht sogar oder zumindest nicht lieb zu dir. Und gleichzeitig ist es so unglaublich wichtig für diese Kinder, auch wenn es an der Oberfläche oft anders rauskommt und sie dann richtige Wutanfälle auch haben kann. Ja. Aber gleichzeitig ist es so, Papa, schau her und bitte sag mal, wie weit ich gehen darf, weil ich kann es noch gar nicht wissen mit 4.
Du hast vollkommen recht und das weiß ich natürlich auch. Und es ist trotzdem nicht immer leicht als Vater, da die Grenze zu ziehen und zu sagen nein. Oder wie du genau richtig sagst, die Screentime ist natürlich immer eine Diskussion. Wann ist aus und wann ist nicht aus? Na bitte eine Folie noch. Na nur mehr eine Folie und dann, Papa, ich hab dich so lieb, eine Folie. Na wer kann da nein sagen?
Also ich meine. Du meinst die Rehäugler, ja genau.
Also was das andere betrifft, sind wir noch nicht so weit. Meine Tochter ist recht sportlich unterwegs, würde ich sagen. Da unterstütze ich sie auch, wenn wir auf Spielplätze gehen. Sie klettert und turnt herum. Das wird gefördert. Aber nicht im Sinne von kompetitiv. Ich glaube, das ist einfach noch nicht so weit. Ob ich das dann machen werde, das kann ich jetzt noch gar nicht so sagen, ob ich das so wie mein Vater machen werde. Ich wäre aber sicher mit ihr sowohl sportlich als auch intellektuell starke Kommunikationen haben, sagen wir es mal so.
Und jetzt hast du eingangs gefragt, was kann ich tun für meine Tochter, damit sie richtig gut geht? Lass uns deine Tochter anschauen und gleichzeitig rauszoomen und auf diese Generation und nächsten Generationen, die nach uns kommen, schauen. Was glaubst du, wird die wichtigste Fähigkeit sein? Was ist es gerade für junge Menschen, die sie entwickeln sollten, wenn nicht müssen, um, logischerweise können wir viel nicht vorhersagen, wie es genau kommen wird, aber gewisse Entwicklungen sehen wir, dass die schneller vorangehen und uns in eine andere Richtung challengen als Menschheit. Was würdest du sagen, Nummer eins oder so, deine Top 3, was junge Menschen jetzt entwickeln dürfen, aber auch müssen, um gut im Sinne von einem glücklichen und erfüllten Leben überhaupt als Basis leben zu können.
Also ich glaube, sie muss von mir und von meiner Frau ein gutes Wertesystem mitkriegen, sodass sie Dinge einordnen kann, die unter Anführungszeichen gut sind und die nicht gut sind. Dazu dient ja das Wertesystem. Und dass sie alles das, was dieses Wertesystem challenged oder Dinge, die man ihr sagt oder aufträgt oder vorschlägt, einfach in der Lage ist, kritisch zu hinterfragen. Und da tut sie sich umso leichter, je stärker und je besser ausgebildet ihr Wertesystem ist. Dass du nicht einfach irgendwas magst, weil es halt gerade in ist oder sonst irgendwas, sondern dass du auch schon in jungen Jahren dir überlegen kannst, hey, das ist vielleicht nicht so cool, das ist nicht gut für mich, das ist nicht gut für mich, nicht für meine Eltern, das ist nicht gut für mich, wenn ich das tue. Das ist ganz wichtig. Also dieses kritische Hinterfragen auf der Grundlage des eigenen Wertesystems. Das zweite, glaube ich, ist natürlich die Ausbildung, logischerweise. Je besser das Kind ausgebildet ist, desto mehr Chancen hat es im Leben und jetzt nicht Chancenkarriere, sondern mehr Chancen, genau das zu machen, wozu es Lust hat und wozu es talentiert ist. Also die Ausbildung ist natürlich total wichtig, das kritische Hinterfragen vom Wertesystem her, die Ausbildung und ich sage einmal so eine unternehmerische Grundhaltung. Damit meine ich nicht, dass mein Kind unbedingt unternehmerisch sein muss, aber unternehmerische Grundhaltung bedeutet für mich, ich wäre grundsätzlich dafür, dass es viel mehr unternehmerische Erziehung an der Schule gibt, dass du vor einem Problem stehst und dir wirklich überlegst, hey, was mache ich jetzt, um dieses Problem zu lösen? Welche Möglichkeiten habe ich? Wer kann mir dabei helfen? Was brauche ich dazu? Also im Prinzip genau die Fragen, vor denen bisschen anders auf einer anderen Ebene auch der Startup-Gründer steht. Der will ja auch ein Problem lösen, weil sonst braucht er gar nicht anfangen. Kann er das allein? Braucht er dazu Co-Founder? Was braucht er noch dazu? Er braucht dazu halt Geld und er braucht Mitarbeiter und er braucht Zugang zu Technologie und was auch immer. Das kann man schon in jungen Jahren lernen und dieses unternehmerische Denken, glaube ich, ist enorm wichtig, viel wichtiger heute für die Jugend, als das früher der Fall war, weil wir ja nicht wirklich wissen, wenn unsere Kinder die Schule verlassen, was da sein wird, das wissen wir einfach viel weniger. Es gibt ja diese seltsamen Statistiken, die wahrscheinlich zum Großteil schon stimmen, dass die 12-Jährigen, wenn sie mit 18 Matura machen, also wenn sie 12 sind, gibt's erst 30 oder 40% der Jobs sind noch gar nicht da, die, wenn sie 18 sind, wenn sie fertig sind, machen können oder ähnlich, wie auch immer. Das heißt, es verändert sich alles so schnell, vor allem auch jetzt durch künstliche Intelligenz, dass es extrem unwahrscheinlich ist, dass du einen Ausbildungsgang zu Ende machst und dann genau weißt, was du machen wirst. Das wird ganz schwer sein. Das Einzige, was dir da hilft, ist, dass du im Kopf flexibel genug bist und unternehmerisch denkst, sodass du dich dem anpassen kannst, was dann notwendig ist und was dann verlangt wird. Es sind ja die Lebewesen, die am ehesten überleben, die sich am besten anpassen können, wie wir alle wissen. Und diese Anpassungsfähigkeit hast du ganz, ganz stark, wenn dein Kind unternehmerisches Denken lernt. Unternehmerisches Denken heißt ja nichts anderes, da ist ein Problem und wie löse ich das?
Ja, und das ist gerade spannend, einen kurzen Ausflug, weil du ja so connected auch bist mit deinen Foundern, wo du investiert bist und generell in der österreichischen und deutschsprachigen Startup-Szene und darüber hinaus, wie ich heute wieder erfahren habe. Anpassungsfähigkeit wirkt gerade nach, Hansi, und jetzt wären ja die meisten nicht deswegen Founder, um Anpassungsfähigkeit zu üben, sondern genau wegen dem Gegenteil, frei zu sein, ihr eigenes Ding zu machen, raus aus 9 to 5, Grenzen sprengen, groß zu denken. Und das finde ich gerade super spannend, dass das kein Widerspruch sein darf, sondern dass das in Zeiten wie diesen, nicht nur für deine Tochter und unsere Kinder, sondern auch für meine Generation und alle Menschen eigentlich, extrem wichtig wird, die nächsten Jahre und Jahrzehnte, dieses Hinterfragen, dieses kritische Hinterfragen, was du angesprochen hast, aber in Kombination mit Flexibilität, aber auch mich anpassen und einordnen, vielleicht noch nicht unterordnen, aber einordnen zu können.
Ja, aber das Anpassen ist ja da Teil davon. Also um es jetzt, wenn man es jetzt ganz versimpliziert sagen würde, wenn der Gang der Dinge so ist, dass es keine großen Unternehmen mehr gibt und keine großen Bewegungen, sondern nur kleine Einheiten und Start-up-Gründer, die halt frei sein wollen und denken wollen, dann heißt es, man muss sich an das anpassen, dass man so sein muss. Das ist ja auch eine Anpassung. Du bist dann eben nicht mehr, um es jetzt, ich will jetzt nichts gegen Beamte sagen, aber das österreichische Schulsystem basiert, ja, habe ich irgendwann einmal gelesen, das war so spannend, auf den Ideen von Josef II., der da irgendwann 1780 ein damals revolutionäres Bildungssystem eingeführt hat, dessen oberstes Ziel war, den idealen Beamten hervorzubringen. Und große Teile unseres heutigen Schulsystems basieren ja immer noch darauf. Das heißt, deswegen kommen ja keine Unternehmer raus, sondern eher Leute, die Beamte werden. Die braucht man zwar auch, aber halt vielleicht nicht so viele.
Ja, das stimmt. Ich habe nur zwei Fragen für dich, die gerade so kommen auf deine Einstiegsfrage. Du hast bei dir selber die Neugier angesprochen, die immer nur da ist und wenn die weggeht, dass was stirbt. Das finde ich extrem schön, dass du das sagst mit deiner Lebenserfahrung, weil viele halten ja mit 18 oder 25 nach der Uni schon den Zettel hoch auf LinkedIn oder Instagram endlich nicht mehr lernen und da zieht es mir immer alles zusammen. Und jetzt sagst du, das darf und soll nie aufhören und das, die Bildung und Ausbildung ist so wichtig. Wie entscheidet Hansi Hansmann mit seiner Frau, in welche Schule sein Kind gehen wird und was ist da wichtig, im Sinne auch von privat oder öffentlich, vielleicht war es beim Kindergarten jetzt auch schon ein Thema, mit dem Wissen, dass das so ein essentieller Baustein ist in der Entwicklung deiner Tochter?
Ja, das ist insofern eine spannende Frage, als man das mit 4 anfängt zu überlegen, in welche Schule das Kind geht. Dauert noch eine Spur länger bei uns, weil unsere ist Oktober geboren, also sie wird erst mit knapp 7 in die Schule gehen. Das kann auch durchaus eine öffentliche Volksschule sein, muss ich sagen. Es muss keine private Volksschule sein. Wichtig ist, und wir haben uns einige Schulen in der Umgebung mit meiner Frau zusammen bereits angeschaut, zusammen auch mit meiner Tochter. Und da merkt man schon, in welcher Schulumgebung sich das Kind am wohlsten fühlt. Also sowohl Privatschulen als auch öffentliche Schulen. Und da hat's, also wir haben uns, glaube ich, 4 Schulen angeschaut und da gab es bis jetzt einen klaren Favoriten für meine Tochter, wo sie sich am besten, wo das die Stimmung am besten war, wo wir zum Beispiel nicht gemerkt haben, die ganze Zeit, wir waren, glaube ich, 2 Stunden dort, haben die jetzt gerade Pause oder haben die Unterricht? Das war gar nicht zu erkennen, dieser Unterschied. Das hat mir sehr gut gefallen. Natürlich, das Thema der Sprache ist vor allem in Wiener Volksschulen ein großes Problem. Wenn also 70-80% der Erstklässler halt nicht Deutsch kennen, in eine solche Schule würde ich sie nach Möglichkeit eher nicht gehen. Aus Deutschgründen, meine Tochter wächst ohnehin zweisprachig auf. Also da ist ein größerer Wert noch darauf, dass das Deutschunterricht eigentlich am Anfang ganz wichtig ist. Und natürlich muss das auch nicht unbedingt sein, dass man eine Stunde irgendwo hinfährt und das Kind dort in die Schule bringt und dann wieder abholt. Und das dauert auch eine Stunde. Also ich meine, die Die Geografie spielt da schon eine Rolle, was so in der Umgebung dessen, wo man wohnt, so in vernünftiger Erreichbarkeit liegt.
Ja, und da finde ich jetzt zwei Dinge besonders schön, die so vielleicht logisch klingen könnten für viele, für manche aber neu und ich glaube vor allem für ältere Generationen A, dass es eine Auswahlmöglichkeit gibt und nicht so friss oder stirb in dieser Schule. Also für manche fühlt sich ja das sogar wie Gefangenschaft an, gerade am Land, wenn du gar nicht die Wahl hast oder glaubst, die Wahl zu haben. Und Nummer zwei, wie schön ist, dass das Kind da mitkommt, irgendwie so logisch, dass du es spüren lässt, aber wie oft war das in der Vergangenheit so, dass die Eltern über das Kind entschieden haben und selbst dann, wenn es nicht gepasst hat, das Kind dort bleiben musste, weil, was sagt denn der Lehrer oder was sagt man im Dorf oder vielleicht in dem Bezirk? Also das finde ich auch schon immer wieder essentiell, so was Basic, Banales und trotzdem Entscheidendes wie dein Kind. Und wir wissen ja, die ersten Jahre, vor allem die ersten sechs, sind so unglaublich prägend, wie viel Grundstein da gelegt wird für
Genau.
die Zukunft.
Und natürlich, wenn das Kind in eine Schule geht und man merkt, jetzt nicht nach einer Woche, aber man merkt nach einiger Zeit, aus irgendeinem Grund, das passt überhaupt nicht und das Kind fühlt sich nicht wohl, dann ist es nicht, naja, das wird schon passen, jetzt bleiben wir mal dort. Dann muss man sich halt Alternativen anschauen, ganz klar.
Ja. Zwei ganz kurze abschließende Fragen habe ich noch, Hansi, von meiner Seite. Und vielleicht gibt es bei dir dann noch was, was kommt oder du ergänzen magst. Was ist das Schönste in deinem Leben als Papa? Schönste Veränderung zu deinem Leben davor?
Naja, die Umarmungen meiner Tochter sind schon ein Traum. Die geben total viel Kraft. Nämlich die richtige, wenn sie mich umarmt, nicht wenn ich sie umarme, das sowieso auch, aber wenn sie mich umarmt, das ist schon toll. Ich habe auch gelernt, ich war jetzt auch wieder mal eine Woche alleine mit meiner Tochter, ohne meine Frau. Solche Zeiten sind total wichtig, weil das halt das Bonding enorm, enorm verstärkt. Wenn du halt, und da sieht man natürlich auch diese Grundverantwortung, die da ist. Man ist ja 24/7 da verantwortlich fürs Kind. Das ist man nicht, wenn man zu zweit zu Hause ist und wenn die Mutter in erster Linie oder halt sich ein bisschen mehr ums Kind kümmert vielleicht. Und diese Alleinzeit mit dem Kind, die hat mir wahnsinnig viel gegeben. Ich habe das wirklich geliebt und ich möchte es, ich will es meine Frau da nicht wegschicken. Aber ich habe gesagt, du, wenn du ein paar Tage wohin fahren willst, kein Problem. Ich habe das wahnsinnig gern, meine Tochter zu haben dabei.
Das ist schön. Da kann ich gut mitfühlen. Die Kuschleinheiten, das ist so ungefähr das Schönste, solange man sie noch kriegen kann. Dann Sonst hat sie
Genau.
sich schon verändert. Und zweite Frage, was ist deine größte Challenge als Papa im Moment?
Ich habe keine riesengroße Challenge als Papa, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn man als Challenge betrachtet, dass ich dauernd darüber nachdenke, wie wird das in der Zukunft sein, das ist natürlich ein bisschen eine Challenge, das ja, aber so im Tagesablauf habe ich keine große Challenge.
Abschließend nochmal gefragt zu deiner Einstiegsfrage, hast du insgesamt überwiegt der positive oder negative Ausblick auf das Leben deiner Tochter?
Ja, der überwiegt schon der positive Ausblick. Ich glaube, der Ausblick heute ist sicher deutlich negativer, als man ihn vor 20, 30, 40 Jahren gemacht hätte in der gleichen Situation. Ich weiß nicht, dass ich geboren habe, war das wahrscheinlich auch nicht viel anders. Das war so relativ kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Da hat es zwar ein bisschen Wiederaufbaustimmung gegeben, aber halt viele Depressionen, viele Leute, waren noch sehr viele Kriegsgefangene draußen, war sicher nicht so toll der Ausblick damals und die Leute haben auch positiv vorausgedacht und weitergemacht. Jetzt ist der Ausblick grundsätzlich nicht so toll, das muss man schon sagen. Also so, vor allem was den Frieden betrifft und was Klima und Natur betrifft. Das ist echt das Problem. Und auch die Stellung der Frau wird im Moment gerade wieder schlechter. Ich meine, durch die alle Rechtspopulisten wird die Stellung der Frau schlechter. Das ist also zweifelsohne so. Aber der Mensch braucht in seinem Leben Challenges. Wichtig ist, dass er die Grundlagen und die Skills lernt, mit diesen Challenges umzugehen. Und das ist dann ein erfülltes Leben. Ich will ja nicht, dass meine Tochter irgendwo das ganze Jahr Urlaub macht. Ich meine, die muss ihr Leben leben. Die braucht die Skills, um das gut zu bestehen und sich zu behaupten und eine starke Persönlichkeit zu werden. Und alles, was ich dazu beitragen kann, das tue ich auch. Und dass es Challenges geben wird, ist gut und wichtig für sie. Ohne Challenge lebst nicht.
Und das ist gerade ein schöner Blickwinkel, um in deinem Wording zu bleiben, auf die aktuelle Weltlage als Wettbewerb auch sehen zu können, gerade in Zeiten wie diesen, Skills, Fähigkeiten, Eigenschaften zu entwickeln. Stichwort Klimaschutz, Stichwort Gleichberechtigung, Diversität. Auf sich selber schauen, gut auf seine eigenen Akkus, Batterien und Beziehungen, da wo wir heute auch gelandet sind, um dann damit, also einerseits das einmal gut aushalten zu lernen, aber im Idealfall daran zu arbeiten, dass es leichter wird, aber gerade in diesen Zeiten vieles von dem entwickelt zu haben, weil wir es jetzt einfach wirklich brauchen, wie ein bisschen Brot, versus Beine hoch auf der Couch in der Komfortzone, wo wir es vielleicht in den letzten Jahrzehnten an der einen oder anderen Stelle leichter gehabt haben. Ja. Gleichzeitig glaube ich, aber das kannst du viel besser beurteilen, hat so jede Generation, jedes Jahrzehnt ihre eigenen Herausforderungen. Und jetzt sind es vielleicht geballter und mehr, aber gleichzeitig habe ich großes Vertrauen im Sinne der Anpassungsfähigkeit von uns als Menschen, dass wir das schaffen können und dass wir da auch gestärkt rausgehen können, auch wenn die nächsten Jahre vielleicht rumpelig werden. Und trotzdem macht es mir große Hoffnung, dass da Menschen vorangehen, wie du oder viele unserer Impact-Leader, die in ihren Familien, aber auch Organisationen da neue Werte leben, nicht nur predigen, sondern auch leben, auf denen unsere Kinder und Enkelkinder dann aufbauen können.
Genauso sehe ich das auch, ja. Und da müssen wir alles dazu tun, was notwendig ist. Das betrifft aber nicht nur die Kinder, so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das schon ein Abschlusswort ist, aber so ein bisschen sehe ich das ja auch bei meinen Gründern. Durch den großen Altersunterschied, ich bin ja so im Schnitt so 40, zumindest ungefähr im Schnitt 40 Jahre jünger als ich, bin ich natürlich für viele so ein bisschen eine Seniorenfigur, vielleicht sogar eine Vaterfigur. Und auch da ist es mit gutem Beispiel vorangehen und schauen, hey, es gibt eine Challenge, die kann man bewältigen, da kann man durch, es gibt Krisen. Ich gehe auch jetzt durch viele Krisen durch, obwohl man sagen kann, wieso hat denn der Krise, dem geht's gut, der hat alles, braucht doch eh nichts machen. Nein, das sind Krisen, weil ich lebe jede einzelne Krise mit meinen Gründern in den Firmen mit. Und diese Challenge ist Teil des Lebens. Also die braucht man tatsächlich, um weiterleben zu können. Ich glaube, das ist nicht nur die Neugier ist wichtig, es kommt mir erst jetzt so richtig, so nachgedacht habe ich sogar noch nicht drüber. Nicht nur die Neugier ist wichtig, um weiterleben zu können, sondern diese kleinen und größeren Herausforderungen. Die Probleme, die man so im Tagesablauf oder jeden Tag löst, aber nicht nur dass einem die Zahnpasta ausgeht, sondern auch irgendwelche bisschen gröberen Probleme. Weil je größer die Probleme sind, die man tatsächlich löst, desto größer ist natürlich die Befriedigung, desto mehr wächst man als Persönlichkeit dran.
Ich glaube, das war ein schönes Abschlusswort. Außer Hansi, du, das kommt mir gerade so, als Unternehmer, Vater, also wie so eine Vaterfigur, die du gerade angesprochen hast, die du konkret jetzt bist für deine Tochter, aber die du auch für viele Founder in Österreich warst und bist. Gibt es da abschließend noch einen Impuls, vielleicht aus etwas, was du dich selber gerade fragst, wo du dran bist, was dir wichtig ist oder was du eben schon erfahren hast und vielleicht ein, zwei Schritte voraus bist, auch aufgrund deiner Lebenserfahrung, was du uns, Unternehmereltern, aber vielleicht sogar speziell Unternehmerväter, gern mitgeben magst auf ihren Weg, sowohl als Mensch, Vater, als auch als Unternehmer. Und das kann auch eine Frage sein, über die wir vielleicht nachdenken.
Also das Einzige, was mir dazu einfällt, ich habe das bei mir selber gelernt, ist, und das schließt dann das an, was ich vorher gesagt habe, wenn du in deinem Leben kein Problem hast, kein offensichtliches, und dann hast du ein ganz kleines, nämlich die U-Bahn fährt um 2 Minuten davor, dann regt dich das wahnsinnig auf, weil das ist ja dein größtes Problem, was du im Moment hast. Oder der Autobus oder es fällt irgendwas runter und ist kaputt. Und du wirst daher nie in der Lage sein, andere Probleme zu lösen, weil du nicht weißt, wie du damit umgehen sollst. Je größer das Problem ist, das du einmal gelöst hast, wenn du jetzt einmal zum Beispiel eine Firma restrukturiert hast, die eigentlich schon zum Zusperren war, und du hast sie restrukturiert und die funktioniert jetzt wieder und du hast 50 Arbeitsplätze oder 20 Arbeitsplätze erhalten und die Leute können dort weiterarbeiten und weiter an ihrem Ziel arbeiten, dann ist das ein Riesenproblem, das du gelöst hast. Und jedes Problem, das kleiner ist als das, kommt dir nicht mehr so groß vor, weil es ist ja kleiner als eines, das du bereits gelöst hast. Auch aus dem Grund, und das ist wirklich ein Rat, den ich allen Gründern und allen Unternehmern, wenn sie es nicht eh schon irgendwie zumindest unbewusst wissen, mitgeben kann, ist, große Probleme sind, ist eigentlich, die hat man, aber jedes große Problem, das du gelöst hast, macht nachfolgende, auch eine Spur kleinere Probleme, viel leichter lösbar. Du gehst ja mit einem komplett anderen Selbstvertrauen da rein. Du weißt ja, dass du es kannst. Das nächste ganz große Problem ist dann natürlich wieder eine Herausforderung. Wenn es ein Problem gibt, das du noch nie gehabt hast und das riesengroß ist, das ist die Herausforderung. Aber wenn man das schafft, wird man halt wieder einen halben Meter größer dabei. Und ab dann ist es wieder leichter. Und so, nicht nur die Unternehmer, so spielt sich eigentlich auch ein bisschen so überhaupt unser Leben ab insgesamt. Also auch wenn einer nicht Unternehmer ist, also das ganze Leben ist ja so eine Challenge, die du gemeistert hast, macht dich stärker und bereitet dich auf die nächsten Challenges besser vor.
Das ist großartig. Und da lege ich jetzt nur mal eins dazu, nämlich genauso wie du es gerade mit Herausforderungen beschrieben hast, ist es auch auf der anderen Seite mit Ziele, Träume und Visionen, und die hängen ja ganz oft zusammen miteinander. Je größer wir uns träumen trauen, so Moonshots, even if you miss, you still land among the stars, desto größer können wir die Grenzen überwinden. Und da meine ich jetzt nicht nur den Leistungssport, sondern einfach sich mental einmal denken zu trauen. Und was wichtig ist, und da rede ich wirklich auch von mir selber, ist, auf diesem Weg diesen Selbstwert von dieser Leistung oder auch von dem Scheitern zu entkoppeln. Wenn uns das gelingt und wir dann aus einer Freiheit immer wieder probieren, so wie unsere kleinen Kinder Meisterinnen sind, die es hinhaut, so wie der Ali Malocci immer so schön sagt in seinen Keynotes, auf die Windel gefallen, aufgestanden, auf die Windel gefallen, aufstehen. Und egal, ob es beim Gehen oder beim Reden lernen, die zwei vielleicht wichtigsten Fähigkeiten von uns Menschen, kleine Kinder würden nie so verrückt sein, um aufzuhören, nur weil sie hingefallen sind. Und deswegen finde ich das gerade so schön, wo wir jetzt am Ende gelandet sind, für die Kinder, für uns Erwachsenenväter und Unternehmerväter, dass wir dranbleiben und es uns zumindest einmal denken dran.
Wunderbar, in diesem Sinne kann ich dir nur recht geben.
Danke fürs schöne Gespräch, Hansi. Danke für deine Zeit. Und bis bald. Lass uns da bald einmal weiterreden.
Danke dir auch.
Und wie bald wir weiterreden, nämlich auch mit dir, wenn du Lust drauf hast. Wenn dich zwei Macher treffen, so wie der Hansi und ich, dann machen sie natürlich auch gleich was aus. Und ich habe mir im Vorfeld zu diesem Podcast schon gedacht, es ist großartig, dass wir dieses Gespräch mit euch teilen können, aber noch viel lieber würden wir euch ins Gespräch reinholen. Und genau das ist das, was im Impact Club immer wieder passiert. Erstens, dass wir Impact-Guests einladen, in diesem Fall den Hansi, die über ihre Expertise, über ihre Lebenserfahrung reden und ihre wertvollsten Erkenntnisse mit uns teilen. Und andererseits, dass wir als Gruppe das in unserer Energie, in unserem vertrauensvollen Umfeld, auch mit der ganzen Inspiration, die in unserem Club schon ist, gemeinsam reflektieren. Und genau dabei haben wir immer wieder auch Plätze für Special Guests, so nennen wir die, nämlich dich, wenn du den Impact Club mal kennenlernen willst, wenn du in deinem Leben gerade in einer Phase bist, wo du das Gefühl hast, eine Community, ein Business-Netzwerk mit Tiefgang, da wo es vor allem auch um mich geht und ich auch Gleichgesinnte treffen kann, mit denen ich die nächsten Schritte in meiner Halbzeitpause oder in meiner zweiten Halbzeit gerade gehen kann. Und dann bist du herzlich eingeladen. Du findest den Link zu unserem Event am 22. Mai in den Shownotes. Impact Club Live Event mit anschließendem Dinner bei einem Heurigen in Wien. Das wird ein richtig großartiger Tag, den wir dann noch ganz fein ausklingen werden. Und wo du sowohl die Möglichkeit hast, den Hansi kennenzulernen und ihn zu dem Thema, das wir besprochen haben, oder zu allem, was du mitbringst, auch auszuquetschen, zu befragen. Und gleichzeitig eine Community an wirklich vielen liebevollen, spannenden Menschen kennenzulernen und dann vielleicht zu entscheiden, deine Reise ein Stückerl auch mit uns zu gehen. Ich freue mich, wenn wir uns kennenlernen.